gepredigt. Aber ich verspreche euch, ich bin ja manchmal auch nicht so richtig gut drin, wie Jonathan, sich an die Zeit zu halten. Aber ich habe sie gestoppt zu Hause. Nur 22 Minuten. Das passt ganz gut, wenn wir heute ein bisschen hier verlängerten Gottesdienst haben durch die Aussendung. Also, mal gucken, ob ich das schaffe. Es ist schon länger her, dass ich einem Freund eine Antwort schuldig bin. Er war damals sehr frisch zum Glauben gekommen und hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Ja? Also wirklich das erste Mal in der Bibel gelesen. Und dann fragte er mich eines Tages, Manuel, ich habe da so eine Stelle gelesen, da sagt Jesus, reiß dir lieber dein Auge raus und wirf's weg, als einer Frau hinterherzuschauen. Und ich kenne jetzt nicht so viele Christen, aber ich habe noch niemanden getroffen, der nur ein Auge hat. Und er hat mich das so zwischen Tür und Angel gefragt, als wir hier gerade auf dem Weg waren in die CGS so, und dann alle Leute irgendwie da waren. Und ich konnte ihm auf die Schnelle nur antworten, ja, tatsächlich, ich kenne sehr viele Christen, aber ich kenne auch keinen einzigen, der weniger als zwei Augen hat. Aber ich kenne Christen, die haben schon mal einer Frau hinterher geschaut. Kenne ich, ja, wirklich. Meint Jesus das also gar nicht so krass, wie er es hier sagt? Ist es nur Spaß so von Jesus? Ja. Oder meint er es tatsächlich so und es hält sich einfach nur keiner dran? Ja, deswegen, wenn ich mich hier so umgucke, alle noch zwei Augen drin. Das sind super spannende Fragen und man muss allerdings ein bisschen länger ausholen, um zu erklären, warum das so ist. Und ich habe ihm versprochen, und deswegen werde ich heute das einlösen, darüber mal eine Predigt zu halten. Also heute mit einiger Verspätung kommt diese Predigt. Predigttitel natürlich, reiß dein Auge raus und wirf's weg. Das wird jetzt allerdings keine Predigt für Männer werden, ja? Vielleicht haben die Frauen sich schon gefreut, sondern mit dieser Bibelstelle befinden wir uns tatsächlich mitten im großen Bereich der christlichen Ethik. Und das Thema ist so groß und auch so spannend, dass ich mir überlegt hatte, ich werde jetzt die nächsten drei Sonntage mit Predigten dran sein, dass ich eine kleine Predigtserie zum Thema der christlichen Ethik machen werde. Heute wird es aber nicht darum gehen, dass einfach mal nur keine Frau hinterher schauen soll, sondern es geht um die Prinzipien, die dahinter stecken. Und jeden Sonntag möchte ich einen oder mehrere Aspekte von christlicher Ethik mit euch beleuchten. Und natürlich möchte ich heute auch die Frage beantworten, ist ja klar, warum hier in der Gemeinde eigentlich alle noch beide Augen drin haben. Ja? Also, springen wir direkt rein und schauen uns erstmal den Text an. Steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 5. Wir befinden uns also mitten in der Bergpredigt von Jesus. Ja, eine große Menschenmenge hatte sich um Jesus gesammelt, viele, viele Menschen, auch seine Jünger waren natürlich mit am Start und er hält den Moment jetzt für gekommen, um seine Jünger über die wichtigsten Dinge, die er sozusagen hat, zu lehren. In der Bergpredigt finden wir zum Beispiel die Seligpreisungen sehr berühmt, die Worte vom Salz der Erde und Licht der Welt auch ganz berühmt und dann natürlich das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. All das ist in der Bergpredigt drin und unter anderem kommt Jesus in der Bergpredigt auch auf das Gesetz, auf die Gebote des Alten Testaments und auf die Pharisäer zu sprechen. Jesus bezieht sich auf die Gebote aus dem Alten Testament und sagt dann ab Vers 17 mit voller Schärfe, habe ich euch mitgebracht, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das klingt heftig hart. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten waren ja gerade als die bekannt, die sich sowas von kleinkariert an die Gesetze gehalten haben. Die Pharisäer, das waren Typen, die haben sogar von ihrer Dill- und Kümmelernte jeweils den Zehnten ins Haus Gottes gegeben. Ja? Also im Alten Testament gibt es dieses Gebot von, okay, du sollst den Zehnten von deinem Lebensunterhalt sollst du ins Haus Gottes geben, in den Tempel, an die, die für Gott arbeiten. Und im Grunde finden wir das als Gemeinde auch sehr sinnvoll, das so umzusetzen. Ja? Viele von euch aus der Gemeinde geben den zehnten Teil ihres Lebensunterhalts als Spende an die Gemeinde. Wir müssen hier Pastorengelder zahlen, Wasser, Strom, Miete, ja, das muss alles irgendwie bezahlt werden. Wir leben komplett von Spenden. Viele von euch machen das, ich mache es auch. Ja. Wir geben 10% von unserem Bruttogehalt als Spende an die Gemeinde. Aber im Traum würde mir nicht einfallen, jetzt auch noch von meinem Basilikum, den ich auf meinem Fensterbrett stehen habe, immer zu sagen, ja, den 10. von meiner Basilikum-Ernte, den gebe ich auch in die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob Doris was damit anfangen könnte, wenn ich das ihr vorbeibringe. Immer so ein paar, aber die Pharisäer, die machen das. Die sind so drauf. Die sagen, okay, ich habe hier eine Kümmelernte, 9 Kümmelkörner für mich und der 10. Kümmelkern geht ans Haus Gottes. 9 Dillstängel für mich und der 10. Dillstängel geht ans Haus Gottes. Und jetzt kommt Jesus und sagt seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist heftig. Den Jüngern wird der Mund offen gestanden haben. Dieser Satz klingt in den Ohren der Jünger noch nach, als Jesus nun beginnt zu erklären, was er mit dieser besseren Gerechtigkeit meint. Jesus räumt auf mit dem Verständnis der 10 Gebote. Zuerst geht es um das Gebot, du sollst nicht töten, ja, wo Jesus dann sagt, ey, schon nur zornig zu sein auf deinen Bruder ist nicht gut. Ja. Gehen wir jetzt nicht im Detail rein, denn wir springen jetzt sofort ins nächste Gebot, mit dem Jesus aufräumt. Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, reiß es aus und wirf's weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand verführt wirst, hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit deinem unversehrten Körper in die Hölle kommst. Schärfer kann man es nicht formulieren. Und die erste Frage meines Freundes war, wer soll das schaffen? Wieso legt Gott die Messlatte so hoch? Wer kann denn niemals einer Frau begehrlich hinterherschauen? Geht nicht. Und ich erinnere mich noch gut an meinen Sportunterricht. Muss so 8., 9. Klasse gewesen sein, Hochsprung. Die Latte lag bei 1,10 Meter und ich nehme Anlauf. Da muss man so eine Drehung machen und reißt sie voll ein mit dem Po. 1,10 Meter. Und ich hätte es mir auch gewünscht, dass der Lehrer gesagt hätte, oh Manuel, ich sehe, du kommst da nicht drüber. Komm, wir legen die Latte auf 90 Zentimeter. Ach komm, sicherheitshalber mal auf 80 Zentimeter. Vielleicht kommst du da drüber. Aber so war es nicht. Der Sportlehrer hat gesagt, die liegt bei 1,10. Aber nicht, um eine 1 zu bekommen, sondern um eine 3 zu bekommen. Eine 1 kriegst du bei 1,30. Da muss sie hin. Dann ist es sehr gut. Aber sonst nicht. Und ich möchte dich jetzt einladen, gedanklich die Messlatte, an die Männer gerichtet, die Messlatte gedanklich deiner Frau in die Hand zu drücken. Was denkst du, wo würde deine Frau die Messlatte hinlegen? Und ihr Frauen, was würdet ihr euch von euren Männern wünschen? Oder von euren zukünftigen Männern? Die eine oder andere Frau hat sich längst damit abgefunden, dass ihr Mann anderen Frauen hinterher schaut. Ja, manche sind sogar froh, wenn ihr Mann sich wenigstens an die Regel Appetit holen, darf man sich woanders, gegessen wird zu Hause, hält. So sind Männer nun mal. Alles andere ist romantische Träumerei. Aber wenn die Frauen sich was wünschen dürften, dann würden sie sich nicht nur wünschen, die Nummer 1 zu sein, sondern die Nummer einzig. Wenn eine Frau solch hohe Ansprüche äußert, kriegt sie schnell von ihren Freundinnen zu hören, ey, schraub mal deine Ansprüche runter, sonst wirst du für immer Single bleiben. Aber ich habe eine gute Nachricht für alle Frauen. Gott ist für dich. Gott will das Beste für dich. Gott wünscht sich für dich einen vollkommenen Mann, der niemals eine andere Frau begehrlich anschaut, sondern der dich mit ehrerbietender, mit reiner Liebe liebt und nur dich begehrt. Ihr dürft mich gerne zitieren, wenn ihr wollt. Wie schön wäre diese Welt, wenn wir dieses Gebot Jesu halten würden, wenn wir es halten könnten? Wie entzückt wäre deine Frau, wenn du nur Augen für sie hättest? Und wie gut würde das auch dir tun, wenn du nur vom Anblick deiner Frau entzückt wärst und nicht nur vom Anblick tausend anderer Frauen? Es würde deine Ehe so, so viel schöner machen. Je nachdem, welche Umfrage man anschaut, betrügen 1/4 bis 1/3 aller Menschen in Beziehungen in Deutschland ihren Partner oder ihre Partnerin. Und hier ist von richtigem Ehebruch beziehungsweise einem Seitensprung die Rede, geschweige denn von dem bloßen begehrlichen Blick. Aber Gott hat für seine geliebten Menschen etwas anderes im Sinn. Liebe den Nächsten wie dich selbst, sagt er. Achte den anderen höher als dich selbst. Eure Liebe sei ungeheuchelt, rein und echt. Gott wünscht sich für seine geliebten Menschen das beste Leben, das es gibt. Eine perfekte, vollkommene Welt, in der wir nicht unseren eigenen Begierden erlegen sind. Das ist der Maßstab Gottes. Drunter macht er es nicht. Also echt jetzt. Ich übertreibe nicht. Drunter macht er es nicht. Jesus bespricht mit seinen Jüngern noch ein paar solcher Gebote aus dem Alten Testament und stellt da einiges klar. Und dann sagt er am Ende dieses Abschnitts Folgendes. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott will für uns das Beste. Gott will für deine Frau das Beste. Und das Beste in diesem Bereich wäre, dass du nur sie begehrlich anschaust. Daran zweifelt keine Frau. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du das nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst, vollkommen zu sein, dann reiß dein Auge raus, das dich verführt. Raus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Meint Jesus das wörtlich? Sollen wir das wirklich tun? Dietrich Bonhoeffer stellt in seinem Buch Nachfolge dieselbe Frage und gibt folgende Antwort. Ich zitiere aus seinem Buch Dietrich Bonhoeffer. Diese Frage ist falsch und böse. Sie kann keine Antwort finden. Würde nämlich gesagt, natürlich sei das nicht wörtlich gemeint, so wären wir bereits dem Ernst des Gebotes entwichen. Würde aber gesagt, natürlich sei es wörtlich zu verstehen, so wäre nicht nur die grundsätzliche Absurdität der christlichen Existenz offenbar gemacht und damit das Gebot außer Kraft gesetzt. Gerade darin, dass uns diese grundsätzliche Frage nicht beantwortet wird, werden wir erst ganz und gar in Jesu Gebot gefangen genommen. Wir können nach keiner Seite ausweichen, wir sind gestellt und müssen gehorchen. Theologen beantworten eine Frage sehr, sehr gerne und häufig mit Jein. Und dann reden sie von irgendwelchen Spannungen, die man eben aushalten muss. Und Dietrich Bonhoeffer macht es ja noch eleganter und sagt, ey, die Frage an sich ist schon direkt falsch und böse. Das ist bestimmt alles sehr weise von den Theologen, aber in diesem Fall hat es mich nicht sehr zufriedengestellt. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte mich deshalb einer anderen Auslegung anschließen. Ja, Jesus meint das wörtlich. Das Ausreißen und Wegschmeißen steht nicht nur für irgendwie eine innere oder geistliche Reinigung, nö, sondern wir sollen das real vollziehen. Ja, das ist es. Predigt fertig. Nein, Spaß. Die Sache ist ja nur die, wenn du dir das rechte Auge rausreißt, kannst du ja mal so tun, als ob, hältst dir mal dein rechtes Auge zu, kannst du ja mal direkt so machen. Jetzt wirst du feststellen, du hast ja noch ein linkes Auge. So, ne? Und mit dem linken Auge ist tatsächlich so, habe ich ausprobiert, nicht Spaß, habe ich nicht ausprobiert, kann man auch einer Frau hinterher schauen. Das funktioniert, tatsächlich. Es funktioniert. Könnt ihr mal ausprobieren, lieber nicht. Es funktioniert. Und dann sagt Jesus ja noch das mit der Hand. Rechte Hand abhacken, hackst du dir die rechte Hand ab, ja, machst dich mal so dahinter, hast du immer noch die linke, um zu sündigen. Es funktioniert, das ist wirklich so. Müsst ihr mal ausprobieren. Du bist also ganz schnell dabei, zu sagen, okay, wenn ich mein rechtes Auge rausreiße, ich muss auch noch das linke rausreißen, hilft ja nichts. Die rechte Hand, okay, da muss die linke auch noch dran glauben. Und jetzt, pass auf, kommt noch Jakobusbrief dazu Aber die Zunge, dieses rastlose Übel, voll tödlichen Gifts, kann kein Mensch bändigen, die muss auch noch dran glauben. Und wenn wir schon dabei sind, abzuschnibbeln, dann kommen auch noch dran, was weiß ich, die Füße, die Hoden, die Ohren, alles weg. Reicht das, um nicht mehr zu sündigen? Reicht's? Nein. Jesus sagt es ganz deutlich, auch im Matthäus-Evangelium, denn aus eurem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ohne Augen, ohne Hand könnten wir leben, aber ohne Herz? Genau an diesen Punkt will Jesus uns führen. Spätestens jetzt ist der Moment gekommen, um die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, ey, wie um alles in der Welt. Niemals, ich bin raus. Ohne mich, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Nein. Das ist genau der Punkt, ja. Wirf die Hände in die Luft und lass sie da. Da gehören sie hin, ausgestreckt zum Himmel. Oder Jesus erzählt dieses Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer. Der Zöllner, der seine Hand an die Brust wirft und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Genau da will Jesus uns haben. Ja, die Realität sieht anders aus. Wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht heilig. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in diesem täglichen Kampf von unserer eigenen Begierde gegen unseren eigenen Geist, wie Paulus es im Galaterbrief ausdrückt hier. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen miteinander im Streit. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wir sind alles andere als vollkommen. Wir sind alles andere als vollkommene Ehemänner und Ehefrauen. Wir genügen den Ansprüchen unserer Ehepartner nicht. Noch genügen wir Gottes Anspruch. Nicht nur bei dem Gebot, einer Frau hinterherzuschauen, sondern im Ganzen. Wir reißen die Messlatte jedes Mal mit unserem Po ein. Wieder und wieder und wieder. Die einzige Lösung dafür wäre, nicht nur das Auge rauszureißen, nicht nur die Hand abzuhacken, sondern uns unser böses Herz rauszureißen, zu sterben. Und genau diesen Lösungsweg geht Jesus. Jesus erfüllt das Gesetz. Er sagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, außer Kraft zu setzen, sondern um es zu erfüllen. Jesus blieb ohne Sünde, er hat das Gesetz erfüllt und er hat sich trotzdem ans Kreuz schlagen lassen. Er hat sein Auge für uns gegeben, er hat seine Hand für uns gegeben, er hat sein Herz für uns gegeben, er hat sein ganzes Leben für uns gegeben. Damit wir das beste Leben haben. Damit wir ein heiliges, vollkommenes, ewiges Leben bei Gott bekommen. Und auf dieser Erde wirft dieses beste Leben schon seine Schatten voraus. Jesus hat uns seinen Geist geschenkt und die Frucht des Geistes, die in uns wächst, ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, der Heilige Geist lässt in den Ehemännern die Frucht des Geistes Treue wachsen. Wir erleben, wie Christen freier werden von Pornografie. Wir erleben es, dass Christen freier davon werden, keiner Frau mehr hinterherzuschauen. Wir erleben es, dass Christen in allen möglichen Lebensbereichen tatsächlich durch den Geist immer mehr verwandelt werden und Jesus ähnlicher werden. Die Versuchung wird immer da sein im Leben, keine Frage, aber die Herrlichkeit des Himmels wirft ihre Schatten voraus. Die Vollkommenheit bei Gott wirft ihre Schatten voraus. Jesu Tod und Auferstehung waschen uns die Schuld und Unvollkommenheit und Unperfektheit ab und kleiden uns in Herrlichkeit. Gott will für uns das beste Leben, das er sich vorstellen kann. Drunter macht es nicht. Und hier kommen wir jetzt wieder auf die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus sprach, zurück. Jesus sagt zum Beginn der Bergpredigt seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wir erinnern uns, die Schriftgelehrten und Pharisäer waren die Typen, ja, die von Dill und Kümmel ihren Zehnten gegeben haben. Aber selbst ihre Gerechtigkeit reicht nicht aus, um ins Himmelreich zu kommen. Unsere Gerechtigkeit muss deshalb noch besser sein als ihre. Vor diesem Anspruch bleibt uns hier genau eine Sache zu tun. Kapitulation. Nicht Kapitulation vor dem Gebot. Ja, ich sage jetzt nicht, ich kann es nicht, ich brauche es erst gar nicht versuchen, ja, sondern nein, es ist mein Ziel und mein Kampf, keiner Frau hinterherzuschauen. Das meine ich ernst. Das ist mein täglicher Ziel und täglicher Kampf. Denn ich weiß, es ist das Beste für meine Frau und es ist das Beste für mich. Ich kapituliere nicht vor dem Gebot Gottes, aber ich kapituliere vor Gott. Lukas Evangelium, Kapitel 9. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, wie die Räuber und ungerechten Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist der Weg. Kapitulation vor Gott. Zu Jesus zu sagen: Ich kann es nicht. Ich brauche deine bessere Gerechtigkeit. Und Jesus kleidet uns mit dieser Gerechtigkeit. Der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, denn wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Chesterton. Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Amen. Ich möchte euch jetzt tatsächlich einladen zu einem solchen Kapitulationsgebet. So wie der Zöllner gebetet hat: Gott sei mir Sünder gnädig, möchte ich dich einladen, Jesus zu sagen: Ich kann's nicht. Ich kapituliere vor dir. Ich genüge deinem Anspruch nicht. Ich reiß die Messlatte immer wieder mit dem Po ein. Ich brauche deine bessere Gerechtigkeit. Ist natürlich völlig freiwillig. Du musst dieses Gebet nicht sprechen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr heilsam, das immer wieder zu tun. Und vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du so ein Gebet sprichst. Da möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen und dein ganzes Leben Jesus zu geben. Dann beten wir zusammen und sprechen. Aber zunächst einmal die Kapitulation. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Und wenn du magst, schlag dir wie der Zöllner mit der Faust an die Brust und bete mit mir. Vater im Himmel, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin. Ich reiß die Messlatte jedes Mal wieder mit dem Po ein. Bitte sei mir gnädig und vergib mir meine Schuld. Kleide mich mit deiner Herrlichkeit. Kleide mich mit deiner besseren Gerechtigkeit. Erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Schenke du mir ein neues, reines Herz. Lass die Frucht deines Geistes in mir wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Danke, Jesus, dass du dein Auge, deine Hand, dein Herz, dein Leben für mich gegeben hast, damit ich das beste Leben leben kann. Ein Leben mit dir und bei dir. Danke dafür. Amen.